Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des NWB Verlags zum internationalen Steuerrecht. Wir sind heute in der Zusammensetzung Florian Holle aus Fürstenwalde, Matthias Hildebrand aus Berlin und ich, Eva Oertel, aus München, für die Folge verantwortlich. Nadja Altenburg lässt diesmal grüßen und ist sicherlich in der nächsten Episode wieder dabei. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen, der den Podcast als solches stark gelobt hat und mir versichert hat, er würde ihn immer unterwegs beim Radlfahren auf dem Weg in die Arbeit hören. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, wo Sie im Straßenverkehr wieder vorsichtig sein sollten, wenn Sie uns aufmerksam folgen. Es wird durchaus schwere Kost, denn wir wollen uns beschäftigen mit der Konzernfinanzierung und mit den aktuellen Anpassungen im Paragraphen 1 Außensteuergesetz durch das Wachstumschancengesetz. Um es Ihnen aber, wenn Sie im Straßenverkehr unterwegs sind oder uns sonst in Ihrer Freizeit folgen, ein bisschen leichter zu machen, haben wir uns einen Experten eingeladen, der Ihnen diese schwere Kost sicherlich ganz leicht kommentieren wird und sicherlich ganz viele Hintergründe dazu mitgeben kann. Ich freue mich ganz herzlich auf unser Gespräch mit Herrn Professor Dr. Stefan Rasch und ich übergebe an den Matthias, damit er unseren Gast näher vorstellen kann.
Willkommen, lieber Stefan.
Danke.
Freut uns sehr, dass du dabei bist. Ich stelle dich kurz vor. Professor Dr. Stefan Rasch. Du hast Rechtswissenschaften studiert in Bochum, hast dort auch promoviert mit dem Thema Transferpreise aus deutscher, bilateraler und europäischer Perspektive. Du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Und nach dem Studium hast du angefangen bei Deloitte und warst dort ab 2008 Partner. Du bist dann, ist das so richtig, seit Ende 2013 bist du Partner Tax und zwar bei PwC.
Das ist richtig.
Und du hast dein Büro in München, bist aber, soweit ich es auch überblicken kann, in der ganzen Republik unterwegs und hast auch überall Mandanten. Und zusätzlich, das reicht dir noch nicht aus, kommt auch gleich noch eine Frage dazu, bist auch noch Honorarprofessor und zwar an der Uni Augsburg seit 2015 am Institut für Steuerrecht und beschäftigst dich dort insbesondere mit den Themen internationales und europäisches Steuerrecht. Du hast, wie sich das für einen Honorarprofessor auch gehört, unzählige Veröffentlichungen und Kommentierungen. Und du bist unter anderem Mitherausgeber und Autor im Gosch-Kroppen Grother Kraft, dem DBA-Kommentar. Und du bist, was uns auch sehr freut, mit unzähligen Aufsätzen in der IWB zu lesen und heute bei uns zu hören. Willkommen.
Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank. Freue mich total, dass ich dabei sein kann. Ob das Thema das Beste ist, werden wir sehen, aber das werden wir rausfinden am Schluss.
Ja, die Hörerzahlen werden natürlich bei uns hart getrackt, Stefan, und du wirst dann von uns irgendwann eine Rückmeldung bekommen, wie gut die Folge mit dir angekommen ist.
Oha.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders, Stefan. Und ich möchte einsteigen mit einer Einstiegsfrage, die aus unserer gemeinsamen PwC-Zeit herausrührt. Und zwar erinnere ich mich an einen Call, in dem es darum ging, Personalgewinnung im Metaverse. Und in diesem Zusammenhang, ich kann das offen sagen, habe ich meine Zweifel angekündigt, ob denn das der richtige Weg sei. Und du berichtest dann aber von einer Veranstaltung, einem Seminar, das du mit Gregor Kirchhoff gemeinsam regelmäßig betreibst, wo ihr euch mit den Studierenden ins Kloster zurückzieht. Ja, und da würde mich mal interessieren, wenn du das nochmal erläutern könntest und vielleicht auch, warum du dich für die Lehre noch erwerben kannst, trotz des, glaube ich, doch ganz gut gefüllten Kalenders. Ist das nur War of Talents oder macht es dir tatsächlich auch große Freude?
Ich fange mal an mit tatsächlich mit dieser Klostergeschichte. Das hat mit Metaverse natürlich nicht viel zu tun. Die Idee ist ganz einfach. Wir haben damals einen Seminarort gesucht in der Nähe der Universität in Augsburg. Das Ganze findet jetzt in Fronten statt. Und da ist ein Schwesternheim. Die haben unheimlich tolle Räume, sehr lichtdurchflutet. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Es gibt ganz gutes Essen, so ein bisschen wie in der Jugendherberge, aber das ist deutlich besser in der Qualität. Und da steht so ein riesengroßer Kühlschrank im Keller und da wird das Bier für 1 Euro pro Flasche verkauft.
Ich dachte roter Tee.
Das freut nicht nur die Professoren, sondern auch die Studenten und Studentinnen. Nein, ohne Flachs, das ist einfach eine ganz nette Geschichte. Die Schwestern sind unheimlich nett. Unten ist so eine Turnhalle, da wird dann abends Fußball gespielt, alle gegen alle. Und wer überbleibt, kann am nächsten Tag seinen Vortrag halten. Also das ist so eine, ja, hat sich eine ganz charmante Umgebung, ganz entspannte Umgebung. Man kommt gut hin und diese Ruhe, die man da hat, das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, wir gehen ja nicht in Schweigekloster, aber wir nutzen die Zeit da schon, um intensiv uns mit den Themen zu beschäftigen und die Leute scheinen das auch zu genießen, mal so ein bisschen 2, 3 Tage da vor Ort zu sein und einfach ein bisschen nicht abgeschieden, aber doch etwas ruhiger unterwegs zu sein. Das war eigentlich mal die Grundidee. Naja, und der zweite Teil deiner Frage, warum ich das mache, natürlich freue ich mich, wenn wir Leute gewinnen können, die an der Uni sind und sich da auszeichnen. Aber eigentlich mache ich das vor allen Dingen, weil es mir wirklich Spaß macht. Und es hat auch einen großen Vorteil, ich muss mich regelmäßig mit den Themen intensiv beschäftigen. Ich mache zwar Berechnungspreise auch intensiv, aber die anderen Themen aus dem europäischen Bereich, damit müsste ich mich auch beschäftigen. Aber das gibt mir nochmal so einen richtigen Kick, da strukturiert durchzugehen. Insoweit ist das eigentlich Win-Win. Mir macht Spaß. Die Studentinnen und Studenten sagen zumindest öffentlich nichts Gegenteiliges. Und ja, dann gehe ich da halt immer hin. Ne?
Unbedingt. So, das war jetzt der seichte Einstieg. Und jetzt wollen wir zu dem knallharten Inhalt kommen. Und wenn ich das richtig im Blick habe, Eva, fängst du an und dann mache ich weiter, richtig?
Ja, das war ein bisschen so vorgesehen. Und gerade als Stefan seine Ausführungen zu der Zeit im Kloster getätigt hat, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich die perfekte Überleitung auch in unser heutiges Thema ist. Denn ein bisschen Spiritualität tut sicherlich bei der Interpretation dieser Normen, über die wir heute sprechen wollen, allen Beteiligten ganz gut. Nein, ich versuche mal kurz zum Thema hinzuführen. Also im Prinzip hat das ganze Thema natürlich eine sehr, sehr lange Historie, auch eine sehr umfangreiche Historie. Man könnte vielleicht jetzt in die aktuelle gesetzliche Regelung die erste Benchmark so im Jahr 2017 setzen, als die OECD mit einem Entwurf zu neuen OECD-Guidelines auf den Markt gegangen ist, anhand dessen sich im Prinzip auch die Entwicklung dieser Norm rechtspolitisch nachvollziehen lässt. Ich kürze jetzt ganz viele Facetten ab. Ich denke, darauf werden wir im Rahmen der Diskussion auch noch zu sprechen kommen. Was, glaube ich, dann die letztlich entscheidende Benchmark war, war der Koalitionsvertrag der sogenannten Fortschrittskoalition der aktuellen Bundesregierung, in dem die Einführung einer Zinshöhenschranke vorgesehen war. Was genau das ist, was man sich darunter vorstellen muss, war lange Zeit vielen Experten nicht ganz klar, bis BMF irgendwann einen Entwurf veröffentlichte für eine sehr weitreichende Zinshöhenschranke im Paragraphen 4L des Einkommensteuergesetzes, sollte die verankert werden und damit national wie international in gewissen Sachverhalten Raum greifen. Und aufgrund gewisser Kritik und Auseinandersetzung mit der Wirkungsweise und dem Wirkungsumfang ist es, das mache ich jetzt auch wieder ganz kurz, über Initiative des Bundesrats, zweier Länder im Bundesrat und dann eben die entsprechenden Verhandlungen im Rahmen des Vermittlungsausschusses zum Wachstumschancengesetz so gekommen, dass dieser Paragraph 4L des Einkommensteuergesetzes relativ schnell wieder verschwunden war im Wachstumschancengesetz und durch eine Änderung im Paragraphen 1 Absatz 3 AStG, also quasi zur Konkretisierung des Fremdvergleichsgrundsatzes im internationalen Kontext gesetzlich verankert wurde. Und über genau das wollen wir jetzt sprechen, nämlich den Paragraphen 1 Absatz 3 DORA und 3 EMIL des Außensteuergesetzes, also quasi den internationalen Kontext der Konzernfinanzierungen. Und ich fange vielleicht mal ganz einfach mit der Einstiegsfrage an. Lieber Stefan, es kam ja vieles in diesem Gesetzgebungsverfahren überraschend. Ich habe jetzt bewusst selber erstmal sozusagen nur die ganz kurze Version dargestellt dessen, was man auch, glaube ich, ein bisschen ausführlicher hätte darstellen können. Aber vielleicht, wie hast du oder wie haben auch Mandanten oder Unternehmer, mit denen du in Kontakt stehst, wie habt ihr diesen ganzen Prozess erlebt, empfunden und ja, wie beurteilt ihr jetzt sozusagen das Ergebnis?
Ja, wenn ich so insgesamt drauf schaue, dann würde ich zunächst mal sagen, es kam am Schluss dann doch relativ überraschend, dass es auf einmal so plötzlich da war. Während der Prozess ja vorher, was jetzt viele schon erwähnt, Eva, das Ganze war ja besonders heiß diskutiert im Rahmen des ATAD-Umsetzungsgesetzes. Da war es dann da war es, glaube ich, 1, 3D und 3E auch. Zwischendurch war es mal, gab es noch andere Nummerierungen, das spielt aber keine Rolle. Dann hat es keinen Eingang gefunden ins ATAD-Umsetzungsgesetz. Dann im Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz gab es die Diskussion auch. Der Bundesrat wollte, der Bundestag hat es dann doch nicht aufgenommen. Im Finanzausschuss, ich habe das nochmal nachgelesen, war die Diskussion auch unterschiedlich geprägt, natürlich aufgrund unterschiedlicher politischer Ideen, die dahinter stehen. Also es gab eine relativ lange Historie und jetzt am Schluss kam es dann auf einmal relativ, ich würde immer noch sagen, relativ überraschend so auf. Und ich habe vor kurzem einen Beitrag gelesen von Berger und Letsch im DSDR, die so auch sagten, naja, es war im ATAD-Umsetzungsgesetz, also der Hinweis, im ATAD-Umsetzungsgesetz kam es auf. Damals hatte man allerdings noch fachliche Zweifel. Und deswegen sei es nicht eingegangen. Ob die jetzt komplett bereinigt sind, müssen wir vielleicht am Ende der Diskussion nochmal fragen. Aber es ist ja jetzt gar nicht so viel passiert an der eigentlichen Logik, wie man es mal vormal oder zwischenzeitlich gedacht hat. Und jetzt haben wir es da. Jetzt müssen wir mit dem ganzen Thema umgehen. Wenn ihr gefragt habt, wie geht die, was sagen die Unternehmen dazu? Die sind natürlich gleichermaßen nicht begeistert. Das ist aber bei Gesetzgebungsverfahren, jetzt muss man ehrlich sein, häufig der Fall, dass die Unternehmen dann so sagen, das finden wir jetzt nur so überschaubar toll. Das müssen wir, haben wir gar nicht mit gerechnet oder wollten wir auch gar nicht so richtig. Damit müssen wir, glaube ich, irgendwie umgehen. Nur die Unternehmer sind natürlich, oder die Unternehmen, die Vertreter der Unternehmen sind natürlich besonders dadurch geprägt, dass sie jetzt sagen, und ich glaube, das werden wir gleich dann auch intensiv diskutieren. Was will der Gesetzgeber? Warum arbeiten wir mit Fiktion, was nicht dem Fremdvergleich entspricht? Was ist die Rechtsfolge des 1 Absatz 3d? Was ist die Rechtsfolge des 1 Absatz 3e? Und wenn wir ganz mutig sind, fragen wir irgendwann zwischendurch, wie diese beiden Sachen zusammenhängen. Ich werde, glaube ich, keine gute Antwort haben, aber das treibt die Unternehmen jetzt besonders um. Also sie kommen natürlich aus dieser historischen Perspektive und sagen, wo kommt das jetzt auch immer alles her? Aber umso intensiver ist die Diskussion, die jetzt geführt wird, über die Frage, was ist jetzt damit gemeint? Was sind so Fragen, ab wann gilt das so richtig? Aber ich glaube, darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Aber das wäre jetzt mal die erste Antwort darauf, wie das so angekommen ist. Also keine Jubelstürme, ich will es mal so formulieren.
Aber das war ja immer noch relativ vorsichtig. Ich hätte gedacht, die Antwort ist noch deutlich dramatischer. Versuchen wir doch mal, uns der Sache anzunähern. Also, nach 1 Absatz 3d, ASTG entspricht es nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz. Ja, was soll das eigentlich heißen? Da müssen wir drüber sprechen. Wenn ein aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung, die brauchen wir also, innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe, also Konzerninnenfinanzierung könnte man das auch nennen, resultierender Aufwand, aha, wir gucken also den Aufwand an, die Einkünfte des Steuerpflichtigen gemindert hat. Ja, also wir gucken uns an, haben wir Aufwand im Inland, den wir gegebenenfalls korrigieren müssten. So, und jetzt kommt sozusagen, bis dahin kann man das ja noch nachvollziehen, aber jetzt kommt sozusagen der Teil, wo der Hase im Pfeffer liegt. Erstens, der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann. Da würde mich total interessieren, was ihr unter nicht glaubhaft machen kann, versteht, dass er den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser Finanzierungsbeziehung, die gesamte Laufzeit, von Anfang an hätte erbringen können. Also da denke ich, ich bin ja primitiver BWLer, ja. Ich gucke da drauf und denke mir, wenn ich von Anfang an den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit hätte erbringen können, hätte ich ja das Darlehen vielleicht gar nicht gebraucht, ja. Also da stellt sich schon erstmal die Grundfrage, was will mir der Autor damit sagen? Ja, hätte er also die Finanzierung hier überhaupt benötigt oder will man da im Prinzip nur abgrenzen zur Einlage, die ja innerhalb des Konzerns auch eine Möglichkeit wäre? Muss ich diese Kapitaldienstprüfung eigentlich jährlich machen oder muss ich die einmal machen am Beginn? Ja, die Frage, glaube ich, könnte man nochmal stellen. Ja, und wie man das hätte besser machen können, können wir ganz am Ende nochmal diskutieren. Dann geht's über zum Buchstaben B und da stellt dann das Gesetz die Anforderung, die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und den Unternehmens und für den Unternehmenszweck verwendet. Ja, also ich habe immer mal gelernt, es gibt so eine Finanzierungsfreiheit von Unternehmen. Da könnte man jetzt schon mal irgendwie einen Angriff auf diese sehen, ja. Und ich habe dann mal an ein ganz plakatives Beispiel gedacht, was ist eigentlich mit der darlehensfinanzierten Ausschüttung? Ja, soll es die nicht mehr geben, weil der Unternehmenszweck Ausschüttung eben nicht umfasst, sondern nur Handel mit Gartenzwergen? Oder ist Ausschüttung eben doch der ureigene Zweck eines Unternehmens, nämlich Ausschüttung an den Gesellschafter vorzunehmen? Also da stellen sich viele Fragen. Wann ist eigentlich eine Finanzierung wirtschaftlich benötigt? Dann kommt eine Nummer 2. Da machen wir jetzt mal eine kleine Pause und, glaube ich, sprechen erstmal über diesen bisherigen Teil. Ich glaube, den Anfang mit dem Tatbestand soweit so klar. Ja, bis auf 1, Stefan, damit fangen wir mal vielleicht an. Was ist denn die Rechtsfolge dieser Norm? Wenn ich lese, es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, könnte ich mir auch denken als Reaktion, aha. Was bedeutet das jetzt?
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich störe mich grundsätzlich, aber das ist das ureigene Recht des Gesetzgebers, das so zu tun, aber ich störe mich daran, dass wir jetzt im Abkehr von den anderen Absätzen des 1 ASTG jetzt definieren, was nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Wir schaffen eine Fiktion, was entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz. Das ist ja ein Ansatz, der gewählt wird, aber es ist schon ein bisschen erstaunlich. Und warum das erstaunlich und vielleicht auch problematisch ist, müssen wir jetzt vielleicht mal rausarbeiten. Oder ich würde mal meine Sichtweise davon skizzieren. Die muss nicht zwingend so sein, aber ich zumindest habe ich da gewisse Bedenken. Ich habe einerseits die Fiktion, das ist nicht fremdvergleichstauglich. Jetzt geht's auf die Rechtsfolge, um deine Frage auch mit aufzunehmen, Florian. Jetzt geht's auf die Rechtsfolge. Da steht ja keine Rechtsfolge erstmal drin. Es geht erstmal nur, das ist dann nicht fremdvergleichskonform. Die Frage ist, ich will den 1 Absatz 1 natürlich nicht ignorieren, dann müsste ich auf den 1 Absatz 1 zurückgehen. Wenn ich aber vorne jetzt sage, was ist nicht fremdvergleichskonform? Der 1 Absatz 1, die Korrektur aber dann vorsieht, wenn etwas nicht fremdvergleichskonform ist, ist die Frage, crasht das nicht sozusagen aufeinander? Denn ich habe ja eigentlich aus dem 1 Absatz 3d, dem Objekt, was wir jetzt gerade betrachten, habe ich ja keine eigene Rechtsfolge enthalten. Im Zusammenspiel mit dem 1 Absatz 1, der dann, wenn überhaupt, die Rechtsfolge definieren kann, dann habe ich grundsätzlich meines Erachtens dann keine, also regelmäßig keine Korrektur, zumindest dann nicht, wenn die Bedingung, die ich vereinbart habe, eigentlich dem Fremdvergleichsgrundsatz, so wie in 1 Absatz 1 vorgelegt, entspricht. Weil dann habe ich keinen Ansatz dafür. Das ist für mich so ein bisschen der Webfehler im Ansatz. Ich habe ich schaffe eine negative Fiktion, habe aber keine unmittelbare Rechtsfolge und muss jetzt überprüfen, ist der Fremdvergleich erfüllt, ja oder nein. Irgendwie hat das eine innere Logik, aber es passt nicht so richtig zusammen, weil ich versuche einmal zu sagen, was es nicht ist, 1 Absatz 3d, und dann führe ich es zurück. Eine Korrektur ist, wie gesagt, dann nur möglich, wenn wir tatsächlich von dem abweichen, was nicht fremdvergleichskonform ist. Und da müssen wir uns gleich darüber unterhalten, was ist denn jetzt nicht fremdvergleichskonform bei den Konzernfinanzierungen? Reicht das jetzt in der Form aus? Das wäre so zu dem Punkt vielleicht mein Eingang.
Aber, also, ich verstehe es, also ich will es, sagen wir mal, so verstehen, dass ein Zinsaufwand, der über dem fremdüblichen Zins liegt, im Inland nicht als Aufwand abgezogen werden darf. Ist das auch euer Verständnis? Ja, Stefan nickt schon mal. Ja. Aber wieso schreibt man das nicht rein in die Regelung? Also das ist für mich ein Rätsel. Weil man
kann bei der Nummer 1 bin ich noch gar nicht so weit. Das wäre die Nummer 2, da steht er dann so weit. Bei der Nummer 1, wo es um diese Glaubhaftmachung geht, dass ich also diese Kapitaldienstfähigkeit habe und den Mittelverwendungstest, wie Stefan sagt, da würde ich auf 1, Absatz 1 dann wieder zurückgehen und dann würde ich dasselbe Spiel wieder haben, dass ich auf andere Art und Weise nachweise, dass es fremdüblich ist, was ich tue. Also ich bin immer noch nicht irgendwie bei einer Einschränkung des Zinsabzugs. Sofort, automatisch.
Ja, das ist richtig.
Bei der Nummer 2 sieht es dann anders, ne, wo es um die Begrenzung geht.
Ja, die Nummer 2 sieht so und so weit vor, das ist so. Ja, also das ist sicherlich schwierig. Jetzt könnten wir natürlich mal Eva fragen, ob denn die Verwaltung dazu eine klare Auffassung hat.
Also.
Oder schon gebildet hat.
Es will ja keiner die letzte Verantwortung für diesen Paragraphen übernehmen. Ne? Der Bund sagt so ein bisschen, die Länder hatten die Initiative und die Länder sagen so ein bisschen, ja, aber nicht alle. Und der Bund hat es dann doch irgendwie mit ins Gesetzgebungsverfahren genommen und irgendwie war es am Ende für alle ein Kompromiss.
Das ist doch
deswegen
klar,
ist es für jeden so ein bisschen schwierig, sich dazu nach außen zu positionieren. Also ich weiß auch nicht, ich guck jetzt mal hier auf unsere drei Herren, die ja viel in Diskussionsveranstaltungen und Panels unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob auf irgendeinem Panel irgendein Finanzbeamter schon mal gesagt hat, das ist meine Norm, ich habe die geschrieben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also das mal vorausgeschickt ist jetzt natürlich auch die Interpretation dieser Norm schwierig und bedarf natürlich umfangreicher Abstimmungen zwischen Bund und Ländern und auch verschiedenen Expertengremien. Weil zumindest mein Feedback, das teile ich jetzt hier einfach mal bei dieser Norm, ist, die einen sind ganz stark kritisch und sagen, das wirkt in einzelnen Fällen, insbesondere in Mittelstandsfällen, wirklich stark wirtschaftshemmend, um nicht zu sagen vernichtend. Die anderen sagen, naja, so schlimm ist das Drama nicht. Wir haben das in den OECD-Guidelines und das ist ja aus OECD-Guidelines entnommen. Und für uns, auf unsere Sachverhalte, passt das eigentlich alles und wir kommen damit klar in der Praxis. Und in dieser Spannbreite läuft jetzt auch die Diskussion, wie streng man sozusagen die Voraussetzungen für den Vollzug bei der Interpretation dieser Norm stricken soll. Man will die schlechten Fälle natürlich in Zukunft greifen können. Man will aber auch für den guten, für den redlichen Unternehmer, insbesondere auch für den Mittelstand, der sich schwer tut mit diesem ganzen internationalen Gewinnabgrenzungsthemen, nicht irgendwie das Kind mit dem Bade ausschütten. Also das mal vorausgeschickt, sind die Diskussionen schwierig. Ich glaube schon, dass man dem Grunde nach mit ein bisschen guten Willen in der Kombination zwischen 1.1 und 1.3d, so wie Stefan jetzt hier auch skizziert hat, schon eine ordentliche Rechtsfolge auch ziehen kann und auch systematisch erklären kann. Der Absatz 3 als solcher definiert insgesamt Fremdvergleichsfragen oder beschäftigt sich mit Fragen des Fremdvergleichs. Und der 1.3d ist jetzt eben eine Fiktion oder eine Klarstellung, wann der Fremdvergleich ersichtlich nicht mehr vorliegt und Grenzen überschritten sind im Wege des Zinsabzugs. Also ich glaube, das kann man machen. Man kann es vielleicht auch noch besser machen. Und darum drehen sich jetzt gerade so verwaltungsintern die Diskussionen.
Also Eva Schuld ist natürlich der Deutsche Bundestag. Das ist ja vollkommen klar. Die haben das schließlich beschlossen. Also weder die Länder noch das BMF muss sich da irgendwie einen Schuh anziehen. Okay, also das mit der Rechtsfolge haben wir zumindest mal versucht anzudiskutieren. Dann geht das weiter mit dem Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit. Stefan, hast du schon aus der Praxis erste Erfahrungen, wie man damit umgeht und wie das zu verstehen ist? Oder wie man es ganz praktisch tatsächlich auch macht?
Ja, der Kapitaldienst, und das hat Eva ja gerade auch schon gesagt, das ist jetzt gar nicht so ganz weit weg von der Betrachtung der OECD, was wir im Kapitel 10 haben. Du hast das vorhin schon erwähnt in der Einführung, Eva, das 2017 war, glaube ich, der erste Entwurf und dann kam, glaube ich, die finale Fassung 2018. So, da ist dieses Thema, das ist verknüpft mit der Frage der Schuldendienstfähigkeit oder der Schuldentragfähigkeitsanalyse, besser gesagt, verknüpft. Ich kann ja nachvollziehen, dass man sagt, wir brauchen Kapitaldienst. Also wir müssen in der Lage sein, das zu bedienen, sowohl Zins als auch Tilgung. Aber du hattest vorhin, Florian, im anderen Zusammenhang auch gesagt, jetzt müssen wir überlegen von Anfang an. Ja, ich glaube, das soll dem Ganzen, entspricht einer gewissen Logik, dass ich, wenn ich mir ein Darlehen aufnehme, zu überlegen, dass ich von Anfang an in der Lage dazu bin. Ich finde aber verschiedene Aspekte viel schwieriger. Denn die Darlehensaufnahme, wenn sie ernst gemeint ist, wenn es ich nehme ein Beispiel, Finanzierung langfristiger Investitionen geht, dann habe ich einen gewissen Zeitraum für das Darlehen. Aber das kann ja durchaus sein, dass ich eine Anschlussfinanzierung brauche, weil das so langlaufend ist, weil das eine langfristige Investition ist. Dann muss ich ja schon mal drüber nachdenken, kann ich das auch in meine Motivation für den Abschluss, um den Kapitaldienst zu bedienen, also den Kapitaldienst tatsächlich durchzuführen, habe ich das in der Motivation schon drin? Oder müsste ich einen Cut machen? Ich glaube, dass die Antwort ergibt sich von selbst. Der Gesetzgeber kann ja nicht gedacht haben, dann ist das jetzt irgendwie nicht ernsthaft gewollt. Also nutze ich die üblichen Formulierungen des 1 AStG, aber dann ist es sicherlich darauf angelegt. Nur ganz klar ergibt sich daraus natürlich nicht, was ich jetzt mit dieser Kapitaldienstbetrachtung machen muss. Du hast auch gefragt, also das ist schon für mich so ein bisschen ein praktisches Angehen. Du hast auch gefragt, was sind so die ersten Erfahrungen? Ja, die ersten Erfahrungen sind jetzt, wir nähern uns der ganzen Sache gerade an. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ist denn das jetzt schon auf laufende Finanzierung anzuwenden? Also Finanzierung, die vor dem Veranlagungszeitraum 24 losgetreten worden sind. Ich glaube, eine gewisse Sichtweise spricht dafür, oder was man so hört, dass es schon auf frühere Finanzierung anzuwenden ist. Da bin ich überhaupt kein Freund von, weil wir haben hier einen Veranlagungszeitraum, wir haben das Gesetz, das ist jetzt ins Gesetz eingebracht. Das ist alles ganz prima, aber wir müssen natürlich schon überlegen, inwieweit kann ich das auch auf frühere Konditionen oder auf frühere Darlehen, die ich abgeschlossen habe, anwenden. Also inwieweit bin ich dazu verpflichtet? Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche Darlehen jetzt verwenden, wo wir angeblich den Kapitaldienst nicht betrachtet haben oder nicht beachtet haben. Das wird wohl nur das Mindestmaß sein oder ein ganz kleiner Teil, das wird das reflektieren. Aber es geht auch darum, welchen Aufwand muss ich dafür betreiben, schon abgeschlossene Darlehen jetzt unter der neuen Gesetzesgeltung heranzuziehen. Und ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu grobschlächtig unterwegs. Ich meine, das müsste jetzt gelten für neue Darlehen, die ich aufnehmen muss. Da kann ich den 1 Absatz 3d nicht ignorieren. Ich tue mich aber schwer mit dem Gedanken, dass ich auf frühere existierende Darlehen, die vor dem Gesetz vereinbart worden sind, tatsächlich das gleichermaßen anwenden muss und meine Dokumentation, meine Nachweise darauf ausrichten muss. Wir werden ja bestimmt gleich noch über die Glaubhaftmachung sprechen. Aber eine Sache ist klar, der Nachweis wird hier dem Steuerpflichtigen auferlegt. Und den muss er erfüllen. Deswegen würde ich schon mal da zumindest eine Lanze für brechen wollen. Das kann jetzt nur seit der Geltung des Gesetzes gelten. Nochmal, ich höre zumindest gewisse Diskussionen, wo das anders gesehen wird. Finde ich nicht adäquat.
Also vielleicht nur, um das auch ganz kurz zu rechtfertigen. Das ist auch für uns jetzt bei der Diskussion um die Interpretation der Norm tatsächlich eine der ersten ganz großen Hürden, über die wir drüber müssen. Weil die Norm wurde ja geschaffen um die schlechten Fälle, ja, wo wir über zweistellige prozentualen Abfluss ins Ausland sprechen, um die einzufangen. Und wenn wir jetzt bei bestehenden Finanzierungen einen kompletten Bestandsschutz auch ab Veranlagungszeitraum 2024 bis, und das ist dann die nächste Frage, bis wann, gegebenenfalls im Falle einer Anschlussfinanzierung bis ad ultimo, wenn wir genau diese schlechten Fälle unter Bestandsschutz stellen, haben wir natürlich nicht viel gewonnen. Ja, dann haben wir die guten mit Administrationsfragen belastet und die schlechten trotzdem nicht bekommen. Auf der anderen Frage ist natürlich das, was du gesagt hast, Stefan, auch völlig richtig. Muss jetzt jede bestehende Finanzbeziehung irgendwie durchforsten und auch sich um die entsprechenden Nachweise kümmern. Da kommen wir ja auch gleich dazu. Da werden ja dann Datenbankstudien erforderlich etc. Es ist ja nicht ganz einfach, diese Nachweise zu führen. Das heißt ja nicht, dass man da nur irgendwie einen Kontobeleg mal irgendwie schnell zu den Akten nimmt, sondern da hängt ja wesentlich mehr dran. Also sagen wir mal so, das ist ein Punkt, wo man wirklich einfach mal sagen muss, ich ganz privat, persönlich, bin da noch gar nicht entschieden, was da die richtigere Auffassung ist an der Stelle.
Wobei man jetzt sagen kann, über 1 Absatz 1 bekomme ich die jetzigen, aktuellen, schlechten Fälle auch. Und die sehe ich als Prüfer auch. Ohne, dass mir jemand dokumentiert und glaubhaft macht, dass eine Kapitaldienstfähigkeit vorhanden ist. Die Norm ist ja nun mal da, ne? Also das kriegen wir auch nicht weg.
Und was ist, wenn ich diese Kapitaldienstfähigkeit oder Dienstfähigkeit nicht nachweisen kann, dann entspricht das nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, sagt ihr mir jetzt, ja, dieses Darlehen, aber dann doch in Gänze. Mit wer dann, nicht? Und dann kann ja eigentlich nur die Rechtsfolge daraus sein, dass dann sämtlicher Zinsaufwand nicht in Deutschland geltend zu machen ist, sondern dass man das dann quasi ja umqualifizieren würde in eine Einlage zum Beispiel.
Da wäre ich tatsächlich noch nicht, Stefan. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Ich würde denken, nein, der nächste Schritt wäre zu sagen, was ist denn jetzt der fremdübliche Zins?
Die Interpretation gefällt mir. Ich fürchte mir eine Sache. Wenn ich abgrenze zwischen Absatz 1 und Absatz 2, wir hatten den Punkt hier vorhin schon. In der ersten Sekunde bin ich bei Florian zu sagen, der Zinsabzug ist in Gänze zu untersagen. Das wäre die Konsequenz aus 1 Absatz 3d, Nummer 1. So. Die Nummer 2, da haben wir ja diese Eingrenzung mit soweit. Wenn ich diese Verknüpfung herstelle, und die müssen wir gleich noch herstellen, ich kann das ja nicht ignorieren, den Zinssatz der Betrachtung der Höhe nach, dann muss ich mich darauf einlassen oder muss ich mir anschauen, habe auch die Gegenbeweismöglichkeit, inwieweit der Zinssatz dem Fremdvergleich entspricht, ja oder nein, und dann kann ich das tatsächlich reduzieren. Bei dem Zinsabzug nach Nummer 1 würde ich aber momentan das so lesen, wenn ich das nicht nachweisen kann, dann war es das erstmal. Was natürlich unlogisch ist. Ich kann ja Nummer 2 nicht sozusagen ignorieren. Insoweit bin ich bei dir, Matthias. Das ist, die Verknüpfung muss ja da sein. Und wenn die Verknüpfung da ist, dann sage ich, gut, dann schauen wir uns an, was ist der richtige Satz. Und da stellen wir mal, der wäre nicht so hoch. Dann müsste ich eigentlich konsequent sein. Dann würde ich den Zinssatz der Höhe nach auf das Maß reduzieren. Während ich, wenn ich in die Situation komme, den Kapitaldienst nicht nachzuweisen. Und das zeigt so ein bisschen die Problematik. Wäre meine Lesart jetzt nicht, oder wäre meine Lesart zu sagen, dann müsste ich den Zinsabzug erstmal in Gänze versagen. So würde ich es verstehen. Ob das so gut ist, ist eine andere Frage.
Mir gefällt der fiskalische Ansatz.
Nein, aber mir gefällt das natürlich überhaupt nicht. Aber losgelöst davon, Nummer 1 würde ich sagen, ist dem Grunde nach. Ja, und Nummer 2 ist der Höhe nach. So, und wenn ich dem Grunde nach schon dazu komme, dass dieses Darlehen eben nicht zu dem Fremdvergleichs, zu der Fremdvergleichsidee passt, die hier dieses Gesetz intendiert, na gut. Jetzt gehen wir nochmal zu Nummer B und dann machen wir glaubhaft machen. Wirtschaftlich benötigt. Ja, also ich glaube, da sehe ich die Streitfälle schon vorprogrammiert, weil dass man mit Blick auf was ist wirtschaftlich benötigt und was ist wirtschaftlich nicht benötigt, trefflich streiten kann. Ich glaube, da sind sich alle Hörer und wir auch einig. Aber ist das ein adäquates Abgrenzungsmerkmal, ja, wie will ich dem eigentlich in der Praxis begegnen, wenn ich in der BP einen Prüfer habe, der sagt, das ist aber wirtschaftlich gar nicht benötigt. Ja, die Rechtsprechung dazu dauert ja 10 Jahre, bis wir, sagen wir mal, Abgrenzungskriterien haben in diesem Zusammenhang. Und bis dahin ist mein Eindruck, das ist so ein bisschen Hornberger Schießen.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur Hornberger Schießen. Du hattest das vorhin auch schon erwähnt, Florian. Das Problem ist doch, dass ich an der Stelle wirtschaftlich benötigt, wie zu Recht sagst, wir können darüber streiten, sehr intensiv streiten mit der Betriebsprüfung. Ich verstehe auch, dass die Prüfung eine andere Meinung hat. Nur an der Stelle stellen wir in Frage, ausdrücklich in Frage, und zwar für alle Fälle, wiederum wohlgemerkt. Ich meine jetzt nicht die schlechten Fälle, sondern ich meine alle Fälle. Ich stelle in Frage, inwieweit das Unternehmen frei und sinnvoll entscheiden kann, wie die Finanzierung abzulaufen hat. Das an der Stelle bin ich tatsächlich in der Diskussion. Vielleicht ist der Gesetzgeber gar nicht so, wollte da gar nicht so weit gehen, aber wir wissen doch, die Erfahrung aus der Betriebsprüfung wird genau dahin führen. Und ich meine das überhaupt nicht vorwurfsvoll. So funktioniert eine Betriebsprüfung an der Stelle. Wenn dieses Tatbestandsmerkmal drinsteht, dann wird der Prüfer zumindest mal eine These aufstellen. Und da bin ich wieder beim Punkt von vorher. Ich bin als Steuerpflichtiger dann in der Situation zu sagen, warum das doch wirtschaftlich benötigt ist. Das wird intensiv in der Diskussion.
Aber ernst gemeinte Rückfrage, dürfte das in einem Standardfall nicht eigentlich auch gar nicht so schwer sein, das nachzuweisen, und dürfte es nur wieder in einem Extremfall nicht eigentlich ein Problem darstellen? Und dann sind wir ja wieder genau bei den Fällen, die wir auch irgendwie greifen wollen.
Ja, aber Eva, ich kann ja konzernintern, könnte ich ja immer sagen, du musst es doch nicht als Fremdkapital machen, du könntest doch der Tochtergesellschaft in welchem Land auch immer auch, oder die könnte dir ja auch Eigenkapital geben. Wir sind ja im Fall nach Deutschland, ja, die könnte doch auch Eigenkapital geben. So, und jetzt würde ich jetzt mal sagen, der Steuerpflichtige ist permanent in der Verteidigungshaltung zu argumentieren, warum er es mit einer FK-Finanzierung macht und nicht mit der EK-Finanzierung. Ja, jetzt sagst du, na gut, wenn die jetzt hier eine neue Maschine für Elektroauto-Batterien damit finanzieren, dann finden das alle sexy. Ja, aber jetzt sage ich, guck mal, jetzt hat die Gesellschaft einen tollen Bilanzgewinn und will mal was ausschütten, hat aber gerade die Liquidität nicht. Ja, und dafür kriegt sie ein Darlehen und schüttet im Anschluss aus. Da würde man jetzt sagen, ja, ist das jetzt schon ein Fall, wo wir sagen würden, wirtschaftlich vielleicht nicht benötigt. So. Und diese Diskussion, da gibt's ja nicht richtig und falsch. Also aus meiner Sicht zumindest nicht. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Graufeld. Und das, ich glaube, das wird schwierig in vielen Diskussionsfällen. Aber, ich will ja nicht hier die Schwarzmalerei betreiben. Ich muss ja nur glaubhaft machen, dass ich sie benötige, ja, denn der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, ja, glaubhaft machen ist ja etwas anderes als nachweisen, ja, etwas glaubhaft zu machen ist für mich eine deutlich schwächere Position als etwas nachzuweisen, ja, insofern würde mich interessieren, wie ihr glaubhaft machen versteht. Ja, denn es fällt, glaube ich, dem Adressaten von was auch immer deutlich leichter, etwas als glaubhaft nachzuvollziehen, als einen spezifischen Nachweis für etwas zu bekommen. Also warum steht hier glaubhaft machen und nicht eine andere Wortwahl? Könnte das eine positive Wirkung auf die Diskussionen haben, die wir jetzt gerade geführt haben?
Ja, du bist ein grundoptimistischer Mensch. Also nein, das war jetzt nicht so ernst gemeint. Ich sehe deinen Punkt. Natürlich ist die Glaubhaftmachung weniger als ein Nachweis. Jetzt ist es im öffentlichen Recht, wo wir uns nun bewegen, immer so ein bisschen eine Schwierigkeit mit der Nachweisbetrachtung. Da kann man sich auch gepflegt darüber streiten, wie weit die Nachweispflicht geht. Aber ich glaube, unzweifelhaft ist die Glaubhaftmachung aus dem Zivilprozessrecht kommend, ist ein deutlich geringeres Maß. Das ist ja auch durchaus positiv. Und das meine ich jetzt auch so, dass das nur angelegt wird. Ob das jetzt im konkreten Fall für diese Fragestellung, über die wir hier sprechen, und was der Gesetzgeber intendiert hat, sozusagen die Öffnung ist, ihr müsst nicht den kompletten Nachweis bringen. Das will ich gar nicht. Darüber könnte ich jetzt nur spekulieren. Fakt ist aber auch eine Sache, die Glaubhaftmachung hat in den Verrechnungspreisbereich ja schon seit einigen Jahren Eingang gefunden. Was auch da trotzdem positiv ist. Das soll das jetzt gar nicht negieren. Ich will nur nicht den Rückschluss jetzt unbedingt ziehen. In diesem konkreten Fall des 1.3d ist mit der Glaubhaftmachung bewusst vom Gesetzgeber eine geringere Form gewählt worden, sondern das ist, glaube ich, der übliche Ansatz. Der macht diesen Ansatz oder die geringeren Anforderungen daran aber auch nicht in irgendeiner Weise weniger bedeutsam. Es darf, das ist soweit positiv, es darf aber auch meines Erachtens nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich als Steuerpflichtiger trotzdem einen gewissen Nachweis führen muss. Wenn ich diese Glaubhaftmachung jetzt mal so ganz wörtlich nehmen würde, dann würde ich ja im Prinzip, ich muss das so glaubhaft machen, dass das ausreicht, wenn ich vor Gericht stehen würde, dass das als Beweis ausreichen würde. Also die Richterin, der Richter, werden davon überzeugt, wenn ich das darlege, ja, ohne jetzt den eindeutigen Nachweis zu führen. Das hilft ein bisschen, aber der Steuerpflichtige muss trotzdem überlegen, wie er das darlegt. Also wird er sich irgendwie Nachweise zusammenbringen in der Dokumentation, in der Nachweis, den er in dem Zeitpunkt, in dem er das Darlehen abschließt und wohl wissen, ich habe die Verpflichtung des 1,3D zu erfüllen, dann wird er sich das überlegen, was er tun muss. Ob das so eine riesenhafte Auswirkung darauf haben wird, wie viel er jetzt da reinlegt, um das darzulegen. Ich glaube, dass der Effekt ist reduziert. Es kann natürlich eine Diskussion oder die Diskussion verändern mit der Betriebsprüfung und sagen, jetzt müssen wir vielleicht das Maß mal auf ein gewisses Maß zurückstutzen. Das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, ich meine das einfach nur die Betrachtung, die man dann anstellt.
Genau, ich habe gerade mal geguckt, also der Richter oder der zuständige Verwaltungsbeamte, der muss nicht vollständig von der Richtigkeit der Tatsachenbehauptung überzeugt sein. Und ich glaube, bei diesen Punkten geht's auch gar nicht, weil ich ja eine Tatsache behaupte, die in die Zukunft gerichtet ist. Also meine, also diese Wirtschaft, dass ich wirtschaftlich diese Finanzierung benötige, beruht ja dann auf einem Plan, einem Businessplan, Unternehmensplan, was auch immer. Dann nehme ich ja an oder dann treffe ich Annahmen für die Zukunft. Wenn ich dann später in der Prüfung bin, dann haben sich die Annahmen entweder bestätigt oder nicht. So kann das ja eigentlich nur beim glaubhaft machen sein und bleiben, weil ich ja letztlich die Zukunft da irgendwie plane und projiziere. Aber heißt auch für mich, also so richtig, also dass ich da nur irgendwas schreibe und das muss anerkannt werden, ist das auch nicht, sondern ich habe schon ein gewisses Beweis.
Also solange wie die Parameter nachvollziehbar sind, ist dann, und da ist auch die Schätzung richtig, könnte man sagen, ja. Also dann müssen nur die Parameter nachvollziehbar sein. Also das finde ich intellektuell schon sehr spannend. Mich würde auch noch die Frage interessieren, warum muss eigentlich der Steuerpflichtige machen, Amtsermittlungsgrundsatz? Stefan, wie würdest du dich dazu positionieren?
Na gut, das ist nicht ganz das erste Mal, dass es so in der Form ist. Aber natürlich haben wir auf die Art und Weise das Ganze auf den Steuerpflichtigen überwälzt. Ja, ihm obliegt die Glaubhaftmachungsverpflichtung. Im Übrigen gilt erstmal, wenn das nicht glaubhaft macht, das wäre diese negative Formulierung für den Kapitaldienst. Aber das ist schlicht und ergreifend, wird auf den Steuerpflichtigen das übertragen. Aber auch da bleibe ich dabei, dass wir das jetzt nicht so einfach machen. Das ist das ureigene Recht des Gesetzgebers.
Es ist ja nicht zum Schaden der Berater, könnte man an der Stelle noch ergänzen. Zweitens, soweit der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für eine grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehung mit einer ihm nahestehenden Person den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das Unternehmen unter Zugrundelegung des Ratings für die Unternehmensgruppe gegenüber fremden Dritten finanzieren könnte. Jetzt ist denn der Punkt, wo ich dann langsam aussteige, denn Konzernrückhalt, Gruppenrating und Co. hat eine dermaßen Historie, auch beim BFH, auch innerhalb des BFHs, und dass es mir schwerfällt zu verstehen, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich dachte, dass Konzernrückhalt und Gruppenrating eigentlich nicht entscheidend sind, 1R4/17, sondern Standalone-Betrachtung. Und jetzt schreibt der Gesetzgeber hier wiederum rein, dass Ratings für die Unternehmensgruppe selbst doch wieder der Fremdvergleichsmaßstab sind. Stefan, kannst du mir über die Sprünge helfen?
Nö.
Ah, das beruhigt mich.
Ja, ich muss jetzt wissen. Die Nachricht ist doch jetzt, ich muss wieder einen Berater mit beiden Ratings im Zweifel beauftragen. Also vorher schien es ein bisschen einfacher, ne, dass ich irgendwie nur ein Rating benutzen musste. Jetzt geht es wieder in die Richtung, ich muss zwei Ratings in Auftrag geben, um dann Darlehen ausgeben zu können. Oder also auf der anderen Seite inbound annehmen zu können.
Ja, aber das ist vielleicht auch natürlich auch ein gewisses Problem. Also ich habe zwar gerade nö gesagt, aber ich versuche es trotzdem mal. Mich stört das mit dem Gruppenrating insgesamt schon sehr intensiv aus mehreren Gründen. Nicht, weil mir das nicht gefällt oder weil ich glaube, der BFH hat recht, das hilft alles nichts. Aber es gibt da eine Reihe von Aspekten. Das ganze Thema Gruppenrating wird ja sehr intensiv oder es ist sehr intensiv von der OECD oder von den OECD-Mitgliedstaaten diskutiert worden. Dann hat das Eingang gefunden in Kapitel 10, offensichtlich, was jetzt nicht besonders überraschend ist, die OECD ist kompromisshaft und muss dann kompromisshaft formulieren. Aber offensichtlich gab es darüber durchaus sehr unterschiedliche Ansichten. Jetzt kann ich das Ganze ja nicht nur aus der deutschen Perspektive sehen. Ich muss ja auch das immer sozusagen international denken, die Betrachtung. Insoweit ist das schon mal die erste Hürde, die ich nehmen muss, dass ich zwar eine deutsche Regelung habe, die das jetzt vorsieht, meines Erachtens nicht zutreffend vorsieht. und muss dann berücksichtigen, wie geht der andere Staat damit um. Das macht die Komplexität in einzelnen Fällen durchaus schwieriger. Jetzt kann man sagen, das Darlehen wird im Zweifel vergeben zwischen zwei Staaten, dann muss ich mich darauf einstellen. Ja, das ist richtig. Aber dann muss ich mich vielleicht doch auch mal fragen, jetzt mal materiell betrachtet oder materiellrechtlich betrachtet, ist das Gruppenrating denn der richtige Ansatz, der hier gewählt worden ist? Ja, der Gesetzgeber kann das so auskleiden in dieser Form und sagen, wir müssen auf das Gruppenrating abstellen. Aber wenn ich mir den Fremdvergleich mal ein bisschen vor Augen führe, und ich glaube, das ist ja auch die Logik, die sowohl die OECD jetzt als überwiegende Betrachtung, auch wenn es kompromisshaft formuliert ist, aber auch der BfH angelegt hat, zu sagen, was entspricht denn mehr dem Fremdvergleich? Wenn ich ein Darlehensverhältnis betrachte, muss ich auf die Verhältnisse des Darlehensnehmers abstellen oder kann ich das Ganze sozusagen auf eine höhere Ebene stellen und dann auf das Unternehmensgruppenrating gehen? Ich meine, es entspricht ganz grundsätzlich eher dem Fremdvergleich, wenn ich auf das abstelle, was sozusagen im unmittelbaren Verhältnis ist und nicht auf die darüber stehenden, sozusagen abstrahierten Verhältnisse des Gruppenratings abzustellen. Aber nochmal, da kann der Gesetzgeber natürlich anders mit umgehen. Aber warum haben, und da sehe ich einen gewissen Widerspruch zwischen der deutschen Regelung, die wir jetzt in 1 Absatz 3d haben, und dem, was die OECD gesagt hat. Denn die OECD, meine ich, geht ja so vor und sagt, wir gucken auf das Standalone-Rating, machen dieses Notching up, wenn es sowas wie Konzernrückhalt gibt und ich muss das berücksichtigen. So verstehe ich zumindest die OECD und dem Nachfolgen, glaube ich, auch dann der, oder nicht Nachfolgen, aber gleichermaßen der BfH. Wenn das die Logik ist, dann versuche ich ja zu berücksichtigen, was kann Einfluss haben auf mein Darlehensverhältnis und was gibt es für Aspekte, die aus der Gesamtbetrachtung kommen. Aber ich mache halt, das ist ein umgekehrter Ansatz. Ich gehe von unten nach oben, in Anführungsstrichen, schaue mir das an, ich nehme die Standalone und dann füge ich entsprechende Aspekte hinzu. Und wenn es natürlich ein strategisch wichtiger oder eine strategisch bedeutsame Unternehmenseinheit ist, dann kann das auch dazu führen, dass wir sehr nah am Gruppenrating sind. Hat für mich eine gewisse innere Logik. Wir kommen jetzt andersrum mit dem gesetzlichen Ansatz. Wir kommen von oben und sagen, das Gruppenrating ist das Richtige. Und diese unterschiedliche Vorgehensweise bringt dann viele Probleme mit sich. Und nochmal, es bringt vor allem das Problem mit, ich gucke auf die OECD-Perspektive, ich sehe andere Länder, die dem folgen, diesem Ansatz sozusagen von unten aufzubauen, dann macht es das Leben schwieriger nachher in der Betrachtung. Ja, und wenn ich ein Verstehungsverfahren gehe, weiß ich auch, dann werden sich die entsprechend beteiligten Behörden hier auseinandersetzen müssen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das so der richtige Ansatz ist, jetzt rein gesetzlich das zu verarbeiten und zu verankern, um daraus das Gruppenrating als den Standardfall sozusagen einzuführen. Damit, das ist so mein ganz grundlegendes Problem. Unabhängig davon, ob ich beides nachweisen muss, ich bin Berater, das ist so, aber ich finde, das macht die Sache auch ungeheuer komplex.
Vielleicht darf ich da tatsächlich nochmal kurz nachhaken. Ich bin Juristin, für mich ist Rating etwas, was sehr weit weg ist aus meinem Horizont. In den Konzernsachverhalten scheint es wohl, aber das ist eine echte Frage jetzt in die Runde, scheint das wohl so zu sein, dass bei den großen und Größtkonzernen Rating-Themen keine Rolle spielen, weil die sowieso für fast alles und auch alle Untergesellschaften über Rating-Zahlen, Kennzahlen verfügen oder Personen beschäftigen, die relativ schnell ein Rating plausibel nachvollziehen können. Je kleiner jetzt die Konzerne werden, je mehr wir Richtung Mittelstand gehen, vielleicht auch Familienunternehmen, scheint die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwelche Art vorhandener Ratings gibt und irgendwelche Experten, die das auch relativ schnell beschaffen können, abzunehmen. Vielleicht, Stefan, und es wird ja unseren Hörern in vielen Fällen so ähnlich gehen, vielleicht kannst du noch mal ganz allgemein so ein paar Ausführungen zum Thema Rating machen. Wer hat eins, wer hat keins? Ist es dann, und das wäre dann die Anschlussfrage, vielleicht doch erstmal hilfreicher, erstmal vom Gruppenrating auszugehen, wenn das häufiger in der Praxis vorliegt als jeweils Einzelratings, Standalone-Ratings? Wie gesagt, vielleicht kannst du einfach mal eine kurze Tour de Horizon zu dem Thema machen.
Ja, ich kann es probieren, aber also man sieht da auch sehr unterschiedliche Fälle. Ich glaube, die Tendenz, die du skizziert hast, dass größere Unternehmen oder größere Konzerne natürlich Zweifel da deutlich besser aufgestellt sind und deutlich intensiver die Ratings haben. Ich glaube, das ist richtig. Ja, und je kleiner der Konzern, umso weniger wird das vorliegend sein. Gleichermaßen, auch da gibt's auch bei kleineren Konzernen gibt's Finanzierungsbeziehungen, die zu berücksichtigen sind. Wenn ich auf das Rating insgesamt schaue, dann, und das sagt ja auch, lege ich es zumindest aus, dass ich das Rating so betrachten muss, was ist mein Angangspunkt? Ich will die Bonität bestimmen und ich will alle quantitativen Merkmale heranziehen, um das Rating möglichst gut zu bestimmen. Aber das ist für mich schon so der erste Bruch in der ganzen Betrachtung. Wenn ich das mache, dann kann ich das auch tatsächlich auf das Standalone beziehen, weil wenn ich die qualitativen und die quantitativen Merkmale heranziehen muss, dann kann ich es ja sehr präzise auf meine Finanzierungsbeziehung machen. Je mehr ich auf das Gruppenrating abstelle, und nochmal Eva, ich glaube, du hast recht mit in der Tendenzaussage, je größer der Konzern, umso eher ist das vorhanden. Aber damit weiche ich natürlich, gehe ich von dem Gruppenrating natürlich, oder mit dem Gruppenrating weiche ich relativ stark ab von dem Einzelsachverhalt. Ich will jetzt nicht für Einzelsachverhaltsgenauigkeit oder Richtigkeit plädieren ausschließlich. Das ist mir auch klar, dass da auch viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, der Unterschied kann ja durchaus, und das kann gerade bei großen Konzernen eine Rolle spielen, wenn ich die kleine Vertriebstochtergesellschaft mit irgendwas ausstatten will, weil man will da was probieren. Und ich schaue auf die kleine Vertriebstochtergesellschaft und schaue auf das große Gruppenrating des Gesamtkonzerns, dann ist da natürlich, jetzt verkünde ich hier Selbstverständlichkeiten, relativ großer Gap dazwischen. Wie bringe ich das zusammen, um möglichst zielgenau zu sagen, was ist das Darlehensverhältnis, über das ich spreche für meine Vertriebstochtergesellschaft und warum ist das richtig? Also ich sehe da nicht nur einen Vorteil, wenn ich sage, ich bin ein großer Konzern und ich sehe da tatsächlich mehr, dass das Gruppenrating verfügbar ist. Für mich hat das eher sogar eine Tendenz in Ungenauigkeit. Das ist ein schwerer Vorwurf, aber ist jetzt nicht so gemeint. Aber ich glaube, die Logik dahinter ist, ich weiche mit dem Gruppenrating im Zweifel von meinem Einzelfall doch sehr stark ab.
Das ist natürlich auch betriebswirtschaftlich höchst fraglich. Stefan, du hast ja gerade gesagt, da gibt es einen Konzern und die versuchen jetzt mal was. Ja, also ich sag mal, Elektroautokonzern sagt, Mensch, wir versuchen doch nochmal eine Wasserstoffautoproduktion. Ja, also hat ein ganz anderes Risiko. So. Und da würde ich doch denken, betriebswirtschaftlich müsste man dann so ein Darlehen auch mit einem anderen Zinssatz versehen. Ja, findet aber nicht statt. Ja, soll nicht der Vergleichsmaßstab sein. Und deswegen würde ich sagen, dass das auch betriebswirtschaftlich in Frage zu stellen ist, diese Überlegung oder diese Fiktion oder wie auch immer man das hier nennen will. Ja. So, um diese sprachliche Lücke zu füllen, könnte ich an Jürgen Lüdecker erinnern, der mal gesagt hat, schlechte Gesetzgebung mittels Fiktion. Das könnte hier ein Beispiel dafür sein. Wollen wir nochmal von dem 1-3-D zum E übergehen mit Blick auf die Zeit? Ich mache nochmal den Vorleseronkel. Nach § 1 Absatz 3 E ASTG handelt es sich regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung, wenn, Nummer 2, eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen innerhalb einer multinationalen Unternehmensgruppe weitergeleitet wird. Punkt. Das ist also ein sprachlich sehr schöner Rechtssatz, ohne jeden Zweifel. Aber was heißt das? Immer funktions- und risikoarm. Da sagen natürlich jetzt die Hörer, die regelmäßig mit TP zu tun hat, was für eine dämliche Frage. Das stimmt, ja. Aber Stefan, kannst du uns erläutern, was dahinter steckt? Weil wenn man es einfach liest, wird man daraus ja nur bedingt schlau.
Ja, so ganz einfach tue ich mich damit nicht. Denn die Aussage, die wir jetzt hier finden, es ist immer eine funktions- und risikoarme Dienstleistung. Damit habe ich schon grundsätzlich ein Problem. Das kann durchaus der Fall sein. Das will ich jetzt nicht überhaupt nicht verneinen, dass diese Aktivität, also dieses, wovon ist die Rede, von Weiterleitung, Vermittlung, dass das eine funktions- und risikoarme Dienstleistung ist. Und dann ist das völlig in Ordnung zu sagen, wir gehen in die Kostenaufschlagsmethode rein und ob das jetzt irgendwo 5-10%, was dann üblicherweise so vorgesehen wird, das kann man, glaube ich, relativ gut abarbeiten. Was ich nicht so ganz gut finde, ist, dass wir das zum Default-Welt machen. Also wir sagen, das ist eine Funktions- und risikoarme Dienstleistung. Ich verstehe den Gesetzgeber, er muss irgendwo sozusagen den, klingt jetzt vorwurfsvoll, nicht so gemeint, einen Flock reinhauen und sagen, das ist jetzt mal der Absprungspunkt. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, sozusagen den Gegenbeweis zu führen. Nur wenn ich auf die Unternehmen schaue, wenn wir da Finanzierungsgesellschaften haben, ich habe jetzt so 2-3 durchaus größere Mittelständler im Auge, aber jetzt nicht den ganz, ganz großen Überkonzern, sondern wirklich großen Mittelstand. Die haben auch ihre Finanzierungsgesellschaften. Und wenn ich sehe, was da für Kompetenz drin sitzen muss, damit die genau das tun können, da wird ja immer die volle Bandbreite angeboten. Da sind Darlehensverhältnisse, werden Darlehen aufgenommen, das ist vielleicht noch der einfache Teil, aber es werden Factoring betrieben, es wird in alle möglichen Richtungen gegangen. Und wenn ich dann die Treasury-Funktion, die dahinter steht, mir anschaue, Liquiditätsmanagement, dann bin ich nicht ganz so sicher, ob das immer nur der ganz einfache funktions- und risikoarme Betrachtung ist, sondern das kann durchaus mehr sein. Und die Diskussion hatten wir in vielen anderen Fällen auch schon. Wenn wir immer mal davon ausgehen, als Ausgangspunkt die funktions- und risikoarme Aktivität, die damit verbunden sein soll, dann muss ich jetzt wiederum das aufbauen, warum das in dem konkreten Fall doch eine andere Betrachtung ist. Das ist mein Ausgangsproblem mit der Annahme, die wir wiederum mit der Fiktion der funktions- und risikoarmen Dienstleistung.
Ich habe ja schon eine Schwierigkeit damit zu sagen, dass eine Finanzierungsbeziehung risikoarm ist. Aber sei es drum. Und jetzt hast du ja vorhin schon am Anfang, Stefan, die Frage in den Raum gestellt, wie passt das jetzt mit 3D zusammen? Wenn wir mutig sind, und daran scheitert es bei mir in der Regel nicht, wenn dann an anderen Dingen. Insofern stelle ich dir natürlich die Frage, wie passt das zueinander?
Ja, jetzt wird es dann, also hätte ich es mal vorher nicht gesagt, ne? Vielleicht die Frage nicht provoziert. Ganz grundsätzlich wäre jetzt meine These, und die mag steil klingen, so richtig passt das gar nicht zusammen. Weil ich eigentlich hier auf der einen Seite mit 1.3e eine spezifischen Bereich schaffe. Ich habe gerade gesagt, warum er mir nicht gefällt, aber er ist jetzt mal so, wie er ist. Und wir sagen, für diese Aktivitäten, dafür nehme ich es an. Nochmal, ich sage nicht, dass das in diesen Fällen nicht tatsächlich eine funktions- und risikoarme Dienstleistung sein kann. Aber dieses Regelausnahmeverhältnis gefällt mir nicht so richtig. Und jetzt ist die Frage, wie passt das zum 1.3d, wo wir an sich, wir haben da vorhin ausführlich darüber gesprochen, was die Motivation sein kann und wie wir damit umgehen wollen und wie wir das Ganze zusammenbringen. Das passt für mich eigentlich gar nicht richtig zusammen. Ich kann zwar überlegen, den Teil, den wir gerade beim 1 Absatz 3d besprochen haben zum Thema Gruppenrating, wie kann das den Zinsabzug der Höhe nach beschränken? Das kann ja jetzt hier auch eine Rolle spielen, wenn ich ein Darlehen vergebe. Ja, aber so richtig ist das eigentlich nicht miteinander verknüpft, weil wenn ich ein Darlehen tatsächlich vergebe, dann bin ich im Zweifel 1 Absatz 3d. Die Aktivität, die damit verbunden ist, dieses Darlehen zu vergeben, also das zu vermitteln, die Bankaktivitäten zu steuern etc. Und wenn ich dann mal bei der Fiktion des 1.3e bleibe, dann wäre das ja im Prinzip, diese Aktivität, eine bloße Dienstleistung. So, aber so richtigen Connex herstellen zwischen Zins der Höhe nach und der Diskussion Gruppenzinssatz, was wir gerade, oder Gruppenrating, Anwendung des Gruppenrating, um den Zinssatz zu bestimmen, und der eigentlichen, dieser Funktionsausübung, ich vermittle das Darlehen oder ich leite die Zahlungsmittel weiter, so richtige Verknüpfung besteht da ja eigentlich nicht.
Also ich sage Gruppenrating 5%, ja. Und jetzt habe ich hier also den 1 Absatz 3e und der sagt mir, das ist also funktions- und risikoarme Dienstleistung, 5% Kostenaufschlag. Kann ich jetzt 5% plus 5%? Da würde ich doch sagen, ja, das geht ja wahrscheinlich nicht, weil der 1 3d sagt mir, 5% ist die Grenze. Also mal ganz, also am Beispiel, ich bin nicht in der Lage, das zusammenzubringen.
Weil es auch, glaube ich, meines Erachtens nicht zusammengehört an der Stelle.
Also mein Verständnis von 1.3e ist, da gibt es eine Cost-Plus-Vergütung für die Dienstleistung, unabhängig von dem Zinssatz. Das hat gar nichts mit diesem Zinssatz zu tun mit 3D, sondern da kriege ich irgendwie 5-10% Markup auf meine Personalkosten im Zweifel.
Vielleicht ein bisschen genau, mehr. So verstehe ich auch. Deswegen die Verknüpfung dahin zu bringen, sehe ich nicht wirklich. Man kann das versuchen zusammenzubringen, aber ich bin auch dabei. Das eine ist die Funktionsausübung. Dafür gibt es vielleicht ein Entgelt, vielleicht auch zutreffenderweise in der Höhe oder in der Betrachtung der Kostenaufschlag. Dadurch aber den Zinssatz zu limitieren, macht für mich keinen Sinn. Das Einzige, wo man darüber nachdenken könnte, das heißt ja auch, dass wir in die Betrachtung die Refinanzierungskosten nicht einbeziehen sollen. Jetzt ist schon fast weitgehend, oder es wäre sehr weitgehend, da jetzt das als Refinanzierungskosten reinzunehmen und zu sagen, das müssen wir zum Gegenstand machen. Aber ich glaube, so hat der Gesetzgeber nicht, also ich würde nicht unterstellen, dass der Gesetzgeber das so verknüpfen wollte. Also soweit wäre ich dabei, auch dabei zu sagen, es ergibt sich in dem Sinne keine Verknüpfung. Das sind unterschiedliche Aspekte, die geregelt werden.
Das heißt also, die Frage, die ich hier noch mit draufgeschrieben habe, im Anblick von 1R4 aus 17, dass der Zinsabzug beim Darlehensnehmer nichts mit dem Funktionsprofil der Finanzierungsgesellschaft zu tun hat, stellt sich gar nicht. Weil ihr sagt, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist der Zinsabzug und das andere ist Cost Plus und das hat mit Zinsen jetzt nur bedingt was zu tun.
Ja, du hast ja einen Punkt damit zu sagen, dass der BfH in der zitierten Entscheidung aus dem Jahr 2021 eigentlich meines Erachtens relativ deutlich erklärt oder relativ deutlich gemacht hat, dass wir einen Zinsabzug, also so verstehe ich zumindest, dass wir einen Zinsabzug einer inländischen Darlehensnehmerin nicht mit dem Argument verwehren können, dass ich aus dem fremdüblich vereinbarten Zinssatz aufgrund der Funktions- und Risikoprofilausprägung der Darlehensgeber oder des Darlehensgebers etwas anderes ergibt. Das ist mein Verständnis von 1R417. Diesen Connect stellt man nicht her, sondern wir schauen auf den Darlehensnehmer. Wir sind wieder beim Punkt von vorhin. Insoweit sehe ich dein Argument. Wie passt das zusammen? Ich würde aber hier wirklich immer noch gesetzgeberisch, also zwischen diesen beiden Aspekten trennen. 1.3d, 1.3e. Im 1.3e können wir nur auf die Funktionsrisikoausprägung schauen. Ich würde das Urteil dann aber anwenden, zu sagen, ich kann jetzt nicht hergehen aus dem Funktions- und Risikoprofil Darlehensgeber irgendwelche Rückschlüsse ziehen, wie hoch der Zinssatz, sind wir wieder beim potenziellen 1.3d, wie hoch der Zinssatz sein kann, weil ich darf das nicht vom Funktions- und Risikoprofil des Darlehensgebers abhängig machen. So verstehe ich das Urteil 1R417, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Insoweit bietet sich schon fast ein bisschen zu versuchen, das miteinander zu verknüpfen, die beiden Aspekte. Sie stehen nebeneinander, aber sie können auf beide Aspekte einwirken. Ich würde es mal so formulieren.
Okay, jetzt haben wir versucht, die Norm im Lichte der deutschen Rechtsprechung mal irgendwie einzuordnen. Jetzt gibt es aber ja in diesen internationalen Beziehungen noch die zweite große Ebene, nämlich die OECD. Und da gibt es ja immer die Diskussion bei all diesen Regelungen rund um die potenzielle Sperrwirkung des Artikel 9 OECD-Musterabkommen. Wie würdest du versuchen, das an der Stelle wieder zusammenzubringen?
Ja, da wäre ich jetzt wahrscheinlich sehr brachial. Ich sehe nicht, dass in irgendeiner Form hier ein Treaty Override vorgesehen ist. Also insoweit würde ich schon argumentieren, dass eine Sperrwirkung entfaltet werden kann über die Auslegung der OECD, die wir natürlich zu berücksichtigen haben. Also nicht zu berücksichtigen haben, die wir berücksichtigen sollten. Dann sehe ich schon, dass der 1 Absatz 3d beziehungsweise 1.3e, in beiden Fällen würde ich das so heranziehen, dass da eine Sperrwirkung entfaltet werden kann. Ich kann mir schon jetzt lebhaft vorstellen, wie die Diskussionen dazu ablaufen werden mit der Betriebsprüfung, weil sie wird natürlich bezogen auf die Fremdüblichkeit argumentieren, sozusagen isoliert Fremdüblichkeit annehmen, um dann zu sagen, damit sind wir innerhalb des 1 ASTG. Ich meine aber, wenn wir diese Aspekte hier reinziehen und wir wissen, wie die OECD zu dem Thema steht, darüber können wir uns sicherlich streiten, wir haben es gerade diskutiert, Gruppenrating, dann muss die Sperrwirkung da auch eine Wirkung entfalten. Und nochmal, vor dem Hintergrund, dass ich hier nicht sehe, dass ein Treaty Override ausgesprochen wird, ist meines Erachtens die Sperrwirkung tatsächlich auch zu berücksichtigen.
Und der Himmel öffnet sich und die Sonne scheint durch. Ja.
Ich muss gerade lachen, weil Eva, wir haben nebenbei noch, ein bisschen hier im Background, wir haben noch so einen Chat nebenher, wo wir uns mal ein bisschen abstimmen, wer was fragt. Und Eva schreibt mir, Matthias, frag einfach irgendwas. Nee, tatsächlich, zwei Sachen, die mich interessieren, ist, Stefan, hast du schon, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, so, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt die Sicht, die wir jetzt hier haben, gesetzgeberisch, die auch andere Länder haben. Hast du da schon irgendwie Reaktionen gemerkt in deiner Mandantschaft? Wie geht man jetzt damit um? Letztlich mit der Anerkennung unserer hier Einschränkung auf der anderen Seite des Zweifelkapitalgebers?
Ja, ich kann schon mal damit anfangen, dass die häufig gestellte Frage oder die häufigst gestellte Frage in dem Zusammenhang ist, gilt das inbound wie outbound?
Ja.
Und ich meine, ja, das anders kann das keinen Sinn machen. Ich würde auch nicht verstehen, dass das BMF das anders sehen würde. Macht das Leben jetzt nicht unbedingt leichter, aber um deine Frage versuchen, konkret zu beantworten, Matthias, ja, die Diskussion fängt jetzt natürlich an, auch vor dem Hintergrund der Frage, was machen wir mit laufenden, haben wir vorhin schon diskutiert, was machen wir mit laufenden Darlehenssituationen? Das ist also jetzt nicht nur ein Problem, ja, das lösen wir dann mal in 25 für 24 oder so, sondern die Diskussion fängt jetzt an. Jetzt gehört auch zu der Ehrlichkeit dazu, dass andere Staaten natürlich auch so Themen wie Schuldtragfähigkeitsanalysen betreiben. Also das, was wir in der OECD auch stehen haben, dass es solche Diskussionen, die sich insgesamt, wie gesagt, Kapitaldienst ist meines Erachtens auch durchaus in diesen Kontext einzuordnen. Und da gibt es ja durchaus auch Regelungen von einzelnen Staaten, auch existierender Natur, wo dieses insbesondere Schuldtragfähigkeitsanalyse herangezogen wird. Insoweit ist das alles nicht ganz neu. Wir haben in dieser Ausprägung, wie wir es jetzt haben, ist es vielleicht ein bisschen besonders. Das ist dann halt einfach so. Aber dass die Unternehmen sich damit erst zu einem späteren Zeitpunkt befassen können, das passiert gerade nicht. Also man versucht, das wirklich heranzuziehen. In vielerlei Hinsicht sage ich dann aber auch, ist mein Rat dann aber auch die Empfehlung, wir müssen irgendwo eine Balance finden zwischen dem, was die OECD uns aufgibt, was das nationale Recht, also das deutsche nationale Recht uns aufgibt und was uns potenziell sei es in der Form von Gesetz oder aber in Verwaltungsvorschriften in anderen Ländern, zu diesen Themen herangezogen wird. Und da meine ich, ist eine Balance zu finden zwischen den einzelnen Aspekten. Ich kann mich, oder meine Perspektive ist, ich kann mich jetzt nicht von Anfang an nur darauf konzentrieren, ist das jetzt nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechend, also den Gesetzeswortlaut da aufzunehmen, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich es positiv gestalten und diese Kapitaldienstfähigkeit und die wirtschaftliche Benötigung, Unternehmenszweckeinsatz, das darzustellen, also diesen Dreifachtest, wenn ich das mal so nennen darf, um das abzubilden. Beim Gruppenrating würde ich relativ knallhart bleiben und sagen, wir orientieren uns an dem, was die OECD uns vorgibt. Wir nehmen auch für Deutschland die Rechtsprechung in Kauf und führen dann diesen Gegenbeweis. Das ist zwar misslich, aber ich würde mich immer noch auf den Standpunkt stellen wollen, vom Standalone auszugehen. Ich ignoriere natürlich nicht, dass es da auch Faktoren gibt wie Konzernrückhalt, die ich wirklich berücksichtigen muss. Also ich will ja nicht stur auf dem Standalone-Rating bleiben, aber das wäre immer noch die Ausgangsbasis, um das sozusagen dem Gruppenrating gegenüberzustellen. Das lässt das Gesetz ja auch zu. So muss man es ja auch sagen. Aber es erhöht natürlich den Aufwand, unzweifelhaft.
Wird es ein BMF-Schreiben geben? Wahrscheinlich ja. Wann?
Ja, da würde ich jetzt mal Eva
fragen. Stell die Runde ein, die Frage einfach mal in die große Runde.
Es wird so stumm, komisch. Ich dachte, jetzt kommt eine Frauenstimme und aber.
Also ich glaube, wie immer wird dann alle mit Hochdruck gearbeitet.
Ah, herrlich.
Ich glaube, das kann man dazu auch sagen. Nein, also ich meine, dass da ein Druckpunkt ist mit Anwendung ab Veranlagungszeitraum 2024, also in das aktuell geltende hinein, ich glaube, das ist überall ausreichend angekommen. Jetzt muss man, wie gesagt, eben erstmal relativ schwierige Grundsatzfragen sammeln, analysieren, diskutieren. Dann, glaube ich, ist auch keine allzu geringe Wahrscheinlichkeit, dass es eine Verbändeanhörung oder was auch immer dazu gibt oder dass man sowieso auch im Gespräch ist. Das sind ja die Verbände allgemein mit BMF sowieso schon in verschiedenen Runden und auch an anderer Stelle auf Paneldiskussionen oder so. Also ich glaube, Austausch und Kanäle sind sowieso da und ein Papier wird sicherlich auch irgendwann geben dazu.
So, an der Stelle kommen, glaube ich, die Veröffentlichungshinweise. Da möchten wir nur einen mitgeben. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Und ich glaube, Stefan, du hast noch gar nichts in der IWB dazu geschrieben. Die beiden Herausgeber in dieser Runde hier würden sich natürlich hier stets darüber freuen, glaube ich, oder? Ihr beide nickt, das ist gut. Insofern möchten wir hinweisen auf Retzer und Meyer, neue Regelungen zu konzerninternen Finanzierungen in 1 ASCG, IWB 10/2024, Seite 398, fortfolgende. Und wir gehen über zu den Schlussfragen. Fragen. Das ist auch angebracht mit Blick auf die Zeit. Und ich beginne mit der ersten, und zwar Kloster oder Finanzamt?
Soll ich beantworten, ne?
Das ist so.
Kloster. Ja. Ich glaube, ist mal gut, wenn ich mal irgendwann ein bisschen Ruhe gebe. Am besten Schweigekloster.
Verrechnungspreise. Kunst oder Wissenschaft?
Kunst.
Und zwar will ich bestätigen, ja.
Dann lieber Studenten oder Betriebsprüfer?
Das ist eine schwierige Frage. Die Diskussion mit Betriebsprüfern kann ja durchaus interessant sein und auch fordernd. Das finde ich auch ganz gut. Das macht den Job hier so ein bisschen aus. Aber der Austausch oder die Auseinandersetzung mit Studenten und Studentinnen kann natürlich auch herausfordernd sein. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auf Betriebsprüfer gehen.
Ich finde eigentlich den Blick der Studenten immer, wenn man nur das Wort Klausur nennt, wie plötzlich so die Pupillen sich wieder konzentrieren, ja, das finde ich eigentlich immer wieder ganz schön. Das würde man in der Form wahrscheinlich beim Betriebsprüfer nicht haben, es sei denn, man sagt immer Finanzgericht. Aber gut, zu guter Letzt.
Aber das stimmt doch gar nicht, Florian. Wir haben doch gar keine Angst vor dem Finanzgericht.
Nein?
Nee,
nur vor der Arbeit. Nur vor der Arbeit, manche, glaube ich.
Aber die macht ja Rechtsbehelfsstelle.
Ja, das stimmt. Deutsche, die sitzt gelegentlich ja aber auch mit am Tisch. Deutsche Verwaltungsgrundsätze oder OECD Transfer Pricing Guidelines?
OECD Verrechnungspreisrichtlinien. Sonst macht das, also Verrechnungspreise machen ja nur Spaß, wenn zwei Staaten beteiligt sind.
Vielen Dank, Stefan. Das war ganz spannend. Liebe Hörer, auch vielen Dank, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Sie können übrigens auch ein Rating machen. Sie müssen aber dann, also ob das jetzt ein Gruppenrating ist oder ein Einzelrating, jetzt der einzelnen Sprecher hier, das sieht man nicht. Aber das Rating können Sie machen in jedem dieser Podcast-Plattformen mit den Sternchen 1 bis 5. Wir hoffen natürlich auf 5, auch wenn das nichts mit dem Zins zu tun hat. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie an textquartett@nbb.de. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Danke, ciao, tschüss.
Tschüss, dankeschön.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.